Ich fing ungefähr 2015 an, Tinder zu benutzen. Ich hatte ein paar gute Erfahrungen und ein paar schlechte. Dies hier gehört zu den schlimmsten Dingen, die mir jemals auf einer Dating-App passiert sind. Es waren etwa 2 Monate vergangen, seit eine ziemlich ernste Beziehung zu Ende gegangen war, als ich mein Profil erstellte. Ich hatte Tinder schon früher genutzt, es aber gelöscht, als ich meinen Ex kennengelernt hatte. Ich wischte etwa 10 oder 15 Minuten, bis ich schließlich mein erstes Match bekam. Sein Name war Kevin und er hatte ein nettes Lächeln, das mir sofort auffiel. Wir unterhielten uns 1 oder 2 Tage und schon bald fragte er, ob wir uns persönlich treffen wollten. Wir beschlossen, uns auf einen Drink in einer Bar in der Nähe zu treffen. Der Tag des Dates kam und ich verbrachte viel Zeit damit, mich fertig zu machen. Ich zog mein Lieblingskleid an und machte meine Haare und mein Make-up perfekt. Als ich an der Bar ankam, sah ich Kevin draußen auf mich warten. Er sah anders aus als auf seinen Fotos, aber es war nicht so schlimm. Er war kleiner, als ich erwartet hatte, und wirkte ein bisschen nerdig. Trotzdem schob ich meine Zweifel beiseite und begrüßte ihn mit einem Lächeln. Jeder lügt ein bisschen in seinem Profil. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er mich allzu sehr getäuscht hatte. Wir setzten uns an einen Tisch und bestellten etwas zu trinken. Am Anfang lief das Gespräch ganz locker und wir redeten über unsere Interessen und Hobbys. Eigentlich war ich diejenige, die die ganze Zeit sprach und das Gespräch am Laufen hielt. Ich merkte ziemlich schnell, dass ich ihn nicht noch einmal sehen wollte, aber ich wollte nicht unhöflich sein, also blieb ich. Mit der Zeit fiel mir jedoch auf, dass er etwas merkwürdig war. Er bewegte ständig seine Hände und vermied Blickkontakt. Das machte mich unruhig. Ich versuchte es zu ignorieren und weiterzureden, aber nach einem einzigen Drink beschloss ich, den Abend zu beenden. Ich war erleichtert, mich zu verabschieden und nach Hause zu gehen. Meine Wohnung war weniger als 10 Minuten zu Fuß entfernt. Ich ging die Treppen in meinem Gebäude hoch und als ich gerade die Tür zu meiner Wohnung aufschließen wollte, schaute ich auf die Straße und sah Kevin auf dem Gehweg stehen, wie er mich anstarrte. Er war mir nach Hause gefolgt. Am schlimmsten war, dass er jetzt wusste, wo ich wohnte. Wenn ich ihn früher gesehen hätte, hätte ich verhindern können, dass er mein Gebäude kannte. Aber dafür war es zu spät. Ich zögerte ein paar Sekunden und ging dann schnell in das Foyer des Gebäudes. Als ich drinnen war, schaute ich in meine Tinder-Nachrichten. Ich beschloss, ihn weder zu löschen noch zu blockieren, weil ich jede Kommunikation zwischen uns aufbewahren wollte, falls ich die Polizei rufen müsste. Es gab jedoch keine neuen Nachrichten von ihm. Ich ging schlafen und versuchte mich zu überzeugen, dass es nur ein Zufall war. Ich wollte mir sogar einreden, dass es gar nicht wirklich er gewesen war und alles nur in meinem Kopf stattfand. Aber ich wusste, dass das nicht stimmte. Außerdem hatte er mir erzählt, in welchem Teil der Stadt er wohnte. Und das war in der entgegengesetzten Richtung. Also wusste ich tief im Inneren, dass er mir gefolgt war. Die folgenden Tage waren voller Paranoia und Angst. Ich schaute ständig aufs Handy, um zu sehen, ob er geschrieben hatte. Aber das hatte er nicht. Das beruhigte mich zwar, trotzdem konnte ich nicht aufhören, mir Sorgen zu machen, dass ich einen Stalker hatte. Eines Abends, als ich mich gerade fürs Bett fertig machte, hörte ich, wie es an der Tür klopfte. Ich ging zur Tür und konnte durch den Spion die Silhouette von jemandem sehen. Es war er. Ich weiß bis heute nicht, wie er herausgefunden hatte, welche Wohnung meine war, aber ich nehme an, er hatte mich die ganze Zeit beobachtet und verfolgt. Vielleicht hatte er mich durchs Fenster gesehen oder so. Natürlich öffnete ich die Tür nicht. Ich rief ihm nur zu, dass er verschwinden solle. Er versuchte, die Situation herunterzuspielen, aber er bewegte sich nicht. Er hatte einen beschämten Ausdruck im Gesicht und versuchte, sich zu entschuldigen. Ich hatte panische Angst. Ich drohte ihm, die Polizei zu rufen, und dann ging er. Danach rief ich meinen Bruder an und schlief auf seiner Couch. Ich wünschte, es wäre damit vorbei gewesen, aber das war es nicht. Als ich schließlich wieder in meine Wohnung zurückging, war eine Zeit lang alles normal. Aber ich begann, Kevin viel zu oft auf der Straße zu begegnen. Ich sah ihn sogar im Fitnessstudio, obwohl das Fitnessstudio, in das ich gehe, überhaupt nicht in der Nähe von dem liegt, wo er angeblich wohnte. Ich rief die Polizei, aber die konnte nichts tun. Nach einem Monat dieses ganzen Theaters beschloss ich, umzuziehen. Ich fand eine neue Wohnung in einem anderen Viertel und zum Glück habe ich ihn seitdem nicht mehr gesehen. Manchmal fühle ich mich immer noch paranoid, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorbei ist. Ich hatte schon immer Probleme, Mädchen kennenzulernen, als ich jünger war. Aus irgendeinem Grund sahen sie mich immer nur als Freund, aber nie mehr. In der Uni hatte ich einmal eine Beziehung, aber die verlief im Sande, nachdem wir unseren Abschluss gemacht hatten. Meine Freunde drängten mich ständig, wieder auszugehen, und ich dachte, warum nicht? Ein bisschen Aufregung könnte meinem Leben gut tun. Also meldete ich mich bei Plenty of Fish an, einer der damals größten Dating-Seiten. Es war Anfang 2010, im Februar, glaube ich. Online-Dating war noch ziemlich neu und es hing ein gewisser Makel daran. Es galt als verzweifelt oder erbärmlich. Nicht so wie heute, wo es jeder macht. Ich suchte etwa eine Stunde lang und dann sah ich ihr Foto. Sie hieß Brandy, hatte lange schwarze Haare, eine Brille und wirkte wirklich freundlich. Wir tauschten ein paar Tage lang Nachrichten aus, bevor sie vorschlug, dass wir uns persönlich treffen. Ich war nervös, aber auch aufgeregt. Sie schien lustig und abenteuerlustig zu sein und ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Sie sagte, dass sie Besuch von einer Freundin aus einem anderen Bundesstaat habe und schlug vor, dass wir uns alle zusammentreffen. Ich war etwas skeptisch, aber sie versicherte mir, dass ihre Freundin sehr nett sei und dass es nicht komisch werden würde. Damals war ich noch sehr unerfahren beim Dating, also fiel mir gar nicht auf, wie seltsam das war. Normalerweise bin ich in 1:1 Situationen besser, aber ich stimmte trotzdem zu. Wir verabredeten uns in einer Bar in der Innenstadt. Als ich mich dem Eingang näherte, sah ich Brandy warten. Sie war in echt noch schöner, mit einer kurvigen Figur und langen dunklen Haaren. Aber da war ein Mann bei ihr, über 1,80 groß, mit kurzen Haaren und muskulösen Armen. Mir schnürte sich der Magen zu, als ich näher kam. »Hallo Chris«, begrüßte mich Brandy. »Das ist mein Freund Nick.« Ich war davon ausgegangen, dass ihre Freundin eine Frau wäre, also überraschte es mich, einen Mann zu sehen. Ich hätte das Treffen nicht akzeptiert, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber ich hatte nicht den Mut, gleich wiederzugehen, also gingen wir drei gemeinsam in die Bar. Wir bestellten ein paar Drinks und setzten uns an einen Tisch. Brandy und Nick sprachen über ihre Arbeit und Hobbys, während ich still dastand und mich extrem unwohl fühlte. Ich versuchte, ins Gespräch zu kommen, aber es war klar, dass sie kein Interesse hatten, mich kennenzulernen. Dann wurde es seltsam. Ich erinnere mich nicht mehr an alles, was danach geschah, aber ich weiß noch, dass wir noch eine Runde Drinks bestellten und dann wurde alles verschwommen. Mein Kopf drehte sich und meine Sicht wurde trüb. Das nächste, was ich wusste, war, dass ich auf dem Rücksitz eines Autos aufwachte. Ich wollte schreien, aber mein Mund war mit Klebeband zugeklebt. Panik überkam mich, als mir klar wurde, was passiert war. Sie hatten mich betäubt und entführt. Ich schaute nach vorne und sah Nick und Brandy auf den Vordersitzen. Es schien, als hätten sie nicht bemerkt, dass ich wach war. Ich blieb still, damit sie dachten, ich würde noch schlafen. Ich hörte gedämpfte Stimmen von vorn, konnte aber nicht verstehen, was sie sagten. Nach ein paar Minuten hielt das Auto schließlich an. Ich konnte den roten Schein einer Ampel sehen. Das war meine Chance. Ich musste schnell handeln. Ich riss die Tür auf und rannte in den Verkehr, wurde dabei fast von einem Auto überfahren. Ich schaute zurück und sah den überraschten Ausdruck auf Brandys Gesicht. Ich musste eine hohe Toleranz gegenüber dem haben, was auch immer sie mir gegeben hatten. Ich wusste nicht, wohin ich lief, aber ich wusste, dass ich so schnell wie möglich fliehen musste. Ich sah zurück, aber sie folgten mir nicht. Ich nehme an, sie wollten keine Aufmerksamkeit erregen. Meine Beine brannten und meine Lungen fühlten sich an, als stünden sie in Flammen. Aber ich blieb nicht stehen. Ich verlangsamte nicht. Ich rannte weiter, angetrieben von Angst und Adrenalin. Auch wenn ich wusste, dass ich entkommen war, tastete ich meine Taschen ab. Mein Portemonnaie und mein Handy waren weg. Ich lief weiter, aber die Gegend kam mir völlig fremd vor. Ich schaute mich um, versuchte mich zu orientieren, aber erkannte weder Gebäude noch Straßen. Ich wusste nicht einmal, in welchem Teil der Stadt ich war. Aber eines war sicher: Ich brauchte Hilfe. Taumelnd auf der Straße versuchte ich, vorbeifahrende Autos anzuhalten, aber niemand hielt an. Sie schienen mich nicht einmal zu sehen, heruntergekommen und verzweifelt. Schließlich hielt eine Frau, ungefähr im Alter meiner Mutter, an und fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich sprach verwaschen und fühlte mich immer noch benommen. Ich nehme an, ich wirkte wie ein Betrunkener. Wahrscheinlich deshalb hatte niemand sonst angehalten. Ich erzählte ihr, was passiert war, und sie rief die Polizei. Bald trafen mehrere Beamte und Sanitäter ein. Alles war ein Wirbel aus Aktivität, Chaos und Verwirrung. Aber inmitten all dessen fühlte ich Erleichterung. Ich würde in Sicherheit sein. Zuerst brachten sie mich ins Krankenhaus, wo ich auf Verletzungen oder Drogenspuren untersucht wurde. Ein paar Stunden später durfte ich wieder gehen. Danach brachte mich die Polizei zur Wache, wo ich eine ausführlichere Aussage machte. Sie sagten mir, dass sie alles tun würden, um die Verantwortlichen zu finden und vor Gericht zu bringen. Leider konnte ich nicht viel helfen, weil ich keine echten Informationen über Brandy und Nick hatte. In dem ganzen Chaos hatte ich nicht einmal das Nummernschild des Autos gesehen. Und die Telefonnummer, die Brandy mir gegeben hatte, war falsch. Trotzdem haben sie sie irgendwann gefasst. Es war damals eine große Nachricht in meiner Stadt. In meiner Gemeinde war dieses Ereignis einer der Gründe, warum Online-Dating so einen schlechten Ruf hatte. Wie gesagt, das ist mehr als 10 Jahre her. Und heute macht es jeder. Tatsächlich bin ich jetzt seit über 5 Jahren verheiratet und bin froh, dass ich nie wieder Menschen online kennenlernen muss. Ich war ein regelmäßiger Nutzer von Dating-Apps, als ich jünger war. Zum Glück benutze ich sie heute nicht mehr. Tatsächlich habe ich meine Frau über OkCupid kennengelernt, aber hier geht es um eine schlechte Erfahrung, die ich mit jemandem von Tinder gemacht habe. Das war vor ungefähr 5 Jahren und ich hoffte, die Liebe zu finden oder zumindest irgendeine bedeutungsvolle Verbindung. An einem schicksalhaften Abend, während ich bei Tinder Profile durchging, hatte ich ein neues Match. Ihr Name war Emily und ihr Profil war wirklich interessant. Sie hatte sich die Mühe gemacht, es auszufüllen, was ich sehr zu schätzen wusste. Ihre Fotos waren auch toll, aber nicht so unglaublich, dass sie gefälscht wirkten, wie so viele andere da draußen. Ich bin mir sicher, dass es heute noch schlimmer ist, aber schon damals gab es viele irreführende Bilder. Ich machte den ersten Schritt und wir schrieben ein paar Nachrichten. Wir verstanden uns sofort. Emily wirkte klug, witzig und teilte viele meiner Interessen. Es dauerte nicht lange, bis wir beschlossen, uns persönlich zu treffen. Sie schlug eine heruntergekommene Bar in unserer Stadt vor, für mich auf der anderen Seite der Stadt, und ich stimmte zu. Der Tag kam und ich ging ein wenig nervös in die Bar. Sie war blond, mit grünen Augen. Ich sah mich um sie unter den 5 oder 10 Leuten dort zu finden. Als ich den Kopf drehte, stand sie da, direkt hinter mir am Eingang. Sie sah genauso aus wie auf ihren Fotos. Ich ging mit einem Lächeln auf sie zu und sie lächelte zurück. Dann holten wir uns einen Tisch und bestellten ein paar Drinks. Das Gespräch lief ganz leicht und die Verbindung zwischen uns wirkte echt. Es fühlte sich an, als würden wir uns schon ewig kennen. Ich war begeistert, dass alles so gut lief. Die Zeit verging wie im Flug, während wir lachten, redeten und Geschichten austauschten. Nach etwa einer Stunde schlug Emily vor, das Date bei ihr zu Hause fortzusetzen. Das überraschte mich ziemlich, weil ich normalerweise nicht der Typ bin, der so etwas beim ersten Date macht. Aber ich konnte nicht Nein sagen, also stimmte ich zu. Wir verließen die Bar und gingen den Bürgersteig entlang. Sie sagte mir, dass ihre Wohnung nur 10 Minuten zu Fuß entfernt sei. Als wir bei dem Gebäude ankamen, konnte ich nicht übersehen, wie merkwürdig still es dort war. Es war ein altes Gebäude, wahrscheinlich in den 70ern gebaut. Die Flure rochen muffig und mehr als die Hälfte der Lampen war kaputt. Es gab Flecken an den Wänden und der Teppich war in der Mitte des Flurs stark abgenutzt, mit mehreren großen Löchern darin. Es war unheimlich, aber ich konnte Emily dafür nicht verantwortlich machen. Es ist schwer, die Miete in der Stadt zu bezahlen und viele Gebäude sind heruntergekommen. Um ehrlich zu sein, war mein eigenes damals auch nicht viel besser. Ich folgte ihr hinein, in der Hoffnung, dass nichts Seltsames passieren würde. Beim Betreten der Wohnung lag ein subtiler Geruch in der Luft, den ich nicht ganz identifizieren konnte. Er war anders als der Geruch im Flur. Ich nahm an, dass sie Haustiere hatte, vielleicht ein Katzenklo, das geleert werden musste. Der Geruch störte mich, war aber nicht stark genug, um gleich zu gehen. Emily und ich setzten uns auf das Sofa im Wohnzimmer, öffneten eine Flasche Wein und unterhielten uns weiter. Es passierte nicht sofort etwas zwischen uns, aber nach einer halben Stunde ging plötzlich die Tür auf. Ich dachte, es wäre ein Mitbewohner oder so. Sie hatte mir ja nicht gesagt, ob sie alleine wohnte. Sekunden später stand ein großer Mann vor uns und er sah wütend aus. Er war ungefähr in meinem Alter, aber etwa 1,95 groß, mit einem langen braunen Bart und einer Baseballkappe, die er verkehrt herumtrug. Man musste kein Genie sein, um zu verstehen, wer er war. Ich wusste sofort, dass es ihr Freund war. Ich sah zu Emily und sie weinte. Dann sah ich wieder zu dem Kerl und er brüllte mich an. Ich solle verschwinden. Ich verlor keine Zeit, zog meine Schuhe an und war zur Tür raus. Keine 10 Sekunden später war ich draußen. Ich ging schnell den Flur entlang und lief auf die Straße hinaus, drehte mich alle paar Schritte um. Niemand folgte mir. Ich nahm den Bus nach Hause, immer noch zitternd vor Adrenalin. Ich konnte nicht glauben, was passiert war. Ich vermutete, dass Emily mich benutzen wollte, um ihren Freund eifersüchtig zu machen oder sich an ihm zu rächen. Wahrscheinlich hatte sie geplant, dass er uns erwischen würde. Das war ein echt mieser Zug, sowohl mir als auch ihm gegenüber. Wer weiß, was der Typ mir hätte antun können. Irgendwie hatte ich Glück, dass er mich einfach gehen ließ. Natürlich habe ich Emily entmatcht und mir eine lange Pause von Dating-Apps gegönnt. Eigentlich hätte ich sie für das, was sie getan hat, melden sollen, aber ich wollte die Sache einfach vergessen. Ich habe sie nie wieder gesehen oder etwas von ihr gehört und zum Glück waren alle meine späteren Erfahrungen mit Dating-Apps sehr positiv. Ich habe nie wirklich verstanden, wie beängstigend es sein kann, wenn jemand einen verfolgt und nicht in Ruhe lässt. Damals war ich 18 Jahre alt und obwohl es vor 4 Jahren passiert ist, ist die Erinnerung immer noch klar in meinem Kopf. Ich war im ersten Jahr an der Uni und meine Freundin hatte gerade mit mir Schluss gemacht. Ich war am Boden zerstört. Ich schickte ihr mehrere Nachrichten, aber sie antwortete nie. Ich versuchte auch, sie anzurufen, aber es sprang immer nur die Mailbox an. Alles, was ich wollte, war, die Dinge mit ihr zu klären, aber sie reagierte weder auf meine Anrufe noch auf meine Nachrichten. Mein älterer Bruder, der 27 war, sagte mir, es sei Zeit, weiterzumachen. Er schlug vor, es mal mit Online-Dating zu versuchen. Ich war von der Idee des Online-Datings nicht begeistert, weil ich viele Geschichten gehört hatte von Menschen, die vorgaben, jemand anderes zu sein. Aber nach einiger Überlegung beschloss ich, es doch zu probieren. Ich lud Tinder herunter und richtete mein Profil ein. Als ich fertig war, wartete ich darauf, dass mir jemand schrieb. Ich wartete einen ganzen Tag lang, aber niemand meldete sich. Ich war kurz davor, mich abzumelden, als plötzlich eine Nachricht kam. »Hey, wie geht's?« Ich antwortete, »Nicht viel. Und dir?« Während ich auf ihre nächste Nachricht wartete, sah ich mir ihr Profil an. Um ihre Privatsphäre zu schützen, nenne ich sie Lilly. Lilly hatte blonde Haare, beeindruckende blaue Augen und wohnte in der Nähe. Mein erster Gedanke war: Wow, so ein hübsches Mädchen hat mir gerade geschrieben. Genau in dem Moment kam noch eine Nachricht von ihr. Du siehst echt gut aus, willst du dich mal treffen? Ich antwortete sofort, dass ich sehr gerne würde. Sie schrieb direkt zurück und fragte, wann ich Zeit hätte. Ich fragte, wann es ihr passen würde, und sie meinte, am nächsten Tag. Wir beschlossen also, uns dann zu treffen und fingen an, den Ort abzusprechen. Sie schlug ein Café in der Nähe für den nächsten Morgen vor und ich sagte, das klang super und dass wir uns dort sehen würden. Unser Gespräch endete damit und ich ging euphorisch ins Bett. Am nächsten Morgen machte ich mich fertig und fuhr zu dem Café. Ich schickte ihr eine Nachricht, dass ich da war, und sie schrieb zurück, bin in einer Minute da. Ich antwortete einfach, okay, suchte mir einen Tisch und wartete. Kurz darauf kam sie und wir verstanden uns sofort. Es stellte sich heraus, dass wir viel gemeinsam hatten. Wir redeten gerne über Videospiele und über Roadtrips. Ich hatte das Gefühl, sie schon ewig zu kennen. Am Ende unseres Treffens verabschiedeten wir uns. Als ich zu Hause ankam, hatte sie mir schon geschrieben, dass sie mich vermisste. Unser nächstes Treffen war für 3 Tage später geplant. Ich machte mich bereit und fuhr zum Treffpunkt. Aber an diesem Tag war etwas seltsam an ihr. Sie war nicht unfreundlich, nur merkwürdig und etwas schüchtern. Ich fragte, ob etwas sei, und sie meinte nur nein. Nach dem Date verabschiedeten wir uns wieder, aber kaum war ich zu Hause, rief sie mich hektisch an und sagte, sie wolle mir beim nächsten Mal ein Geschenk geben. Das fand ich komisch, aber ich stimmte zu. Ich beendete das Gespräch, aber sie rief sofort wieder an und fragte, warum ich aufgelegt hätte. Ich erklärte ihr, dass ich dachte, wir seien fertig mit Reden. Daraufhin bat sie mich, die ganze Nacht mit ihr am Telefon zu bleiben. Ich entschuldigte mich und sagte, das ginge nicht, weil ich am nächsten Tag Vorlesungen hätte. Aber sie ignorierte das und redete weiter, stellte mir persönliche Fragen. Ich versuchte, das Gespräch zu beenden, weil es spät war und ich schlafen musste. Aber sie bestand darauf, dass ich wach bleibe und mit ihr rede. Ich war extrem müde und schlief schließlich während des Gesprächs ein. Am nächsten Morgen wachte ich mit etwa 100 Nachrichten von ihr auf. Eine davon schockierte mich besonders. Sie drohte, in meine Wohnung einzubrechen und mir etwas anzutun, falls ich ihr nicht antwortete. Ich war fassungslos und hatte Angst. In dem Moment wusste ich, dass ich es beenden musste. Trotz meiner Entscheidung ließ sie nicht locker. Sie zog in eine Wohnung näher an meiner und wechselte sogar an meine Uni. Sie begann mir überall hin zu folgen, immer ein paar Schritte hinter mir, ohne ihre eigenen Vorlesungen zu besuchen, nur um mich aus der Ferne mit einem unheimlichen Blick zu beobachten. Ich bin kein Mensch, der andere einschüchtert, und ich bezweifelte, dass sie aufhören würde, wenn ich sie darum bäte. Ihre Besessenheit wurde schlimmer. Manchmal drückte sie ihr Gesicht gegen meine Wohnungstür, und durch den Spion konnte ich ihr Auge sehen, wie es hineinspähte. Einmal versuchte sie sogar, gewaltsam einzudringen. Ich rief mehrfach die Polizei, aber die sagten, ohne eindeutige Beweise könnten sie nichts tun. Ich beschloss, eine einstweilige Verfügung zu beantragen, aber nicht einmal das hielt sie auf. Sie folgte mir weiterhin und versuchte mich sogar einmal körperlich anzugreifen. Müde und verängstigt rief ich wieder die Polizei an und bestand darauf, dass sie festgenommen wird. Ich erklärte, dass sie die Verfügung ignorierte. Während ich mit der Polizei sprach, klingelte mein Handy von einer anderen Nummer. Ich bat die Beamten kurz zu warten und ging ran. Es war Lilly, mit einer eiskalten Stimme, die unheimliche Dinge sagte. Wenn ich dich nicht haben kann, wird dich niemand haben. Ich schrie sie an und warnte sie, dass sie verhaftet würde, wenn sie nicht aufhört, mich zu verfolgen. Aber kurz nach diesem Anruf stand sie vor meiner Wohnungstür mit einem großen Messer in der Hand. Ich weiß, es klingt vielleicht komisch, weil ich ein Mann bin, aber ich geriet in Panik und fing an zu schreien, als ich sie sah. Ihre Haare waren zerzaust, ihre Augen rot und wütend, und ihr Atem war sichtbar, als wäre es eiskalt. Sie sah aus, als hätte sie tagelang nicht geduscht. Sie brüllte wieder diesen unheimlichen Satz: "Wenn ich dich nicht haben kann, wird dich niemand haben!" und stürzte mit dem Messer auf mich los. Ich konnte zur Seite springen, aber trotzdem schnitt sie mir die Wange auf. Ich rannte in ein anderes Zimmer, schloss die Tür ab und rief die Polizei an, um zu sagen, dass sie mich angriff. Lilly war draußen vor der Tür, schrie wie verrückt und stach mit dem Messer ins Holz. Zum Glück kam die Polizei nach etwa 10 Minuten. Sie überwältigten sie und nahmen sie fest. Als ich aus dem Zimmer kam, sah ich nur Hass in ihren Augen, als sie abgeführt wurde. Sie schrie mir noch eine Drohung hinterher: "Ich will nur, dass du weißt, dass ich dich umbringen werde, wenn ich wieder rauskomme." Es gab einen Prozess und Lilly wurde wegen Körperverletzung und versuchten Mordes ins Gefängnis geschickt. Du kannst dir vorstellen, dass ich nach diesem Albtraum Dating-Apps für immer aufgegeben habe. Vor kurzem rief ich bei der Polizei an, um nach Lilly zu fragen, und sie sagten mir, es gehe ihr nicht gut, sie sei immer noch besessen von mir und führe ein Tagebuch, in dem sie Pläne schmiedete, mich zu entführen und zu töten. Nach diesem Gespräch zog ich in einen anderen Bundesstaat, weit weg von dort, wo Lilly mich finden könnte. Ich hoffe wirklich, dass sie niemand anderem etwas antut, wenn sie freikommt. Also Lilly, meine besessene Ex-Freundin, ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Ich habe vor ein paar Jahren auf Tinder mit diesem Typen gematcht. Nennen wir ihn Mark. Ich war damals 28 und er sagte, er sei 35. Wir hatten 3 Dates. Alle an öffentlichen Orten und ehrlich gesagt lief es ziemlich gut. Er war etwas tollpatschig auf eine sympathische, nerdige Art, aber ich fand das charmant. Unsere ersten beiden Dates waren Drinks in lokalen Bars und beim dritten sind wir bowlen gegangen, was viel mehr Spaß gemacht hat, als ich erwartet hatte. Danach hat er mich zum Abendessen zu sich nach Hause eingeladen. Ich wusste schon, dass er einen Mitbewohner hatte. Er hatte das ein paar Mal beiläufig erwähnt. Es kam mir etwas seltsam vor, dass jemand in seinem Alter noch einen Mitbewohner hat. Aber nun ja, ich wohne in Raven Hill, wo die Mieten fast kriminell sind. Völlig verständlich. Laut Mark war sein Mitbewohner Jordan ein alter Uni-Freund und sie hätten im Laufe der Jahre immer wieder zusammengewohnt. Er erwähnte auch ganz nebenbei, dass es zwischen ihnen in letzter Zeit etwas angespannt sei. Der Abend des Essens kam. Ich fuhr zu der Adresse, die er mir gegeben hatte, ein ordentliches kleines Haus in einer ruhigen Nachbarschaft. Es war ein Bungalow-Duplex. Nichts Luxuriöses, aber auch nicht verdächtig. Ich parkte auf der Straße, weil die Einfahrt schon voll war. Ich erinnere mich, dass meine Hände beim Klingeln etwas schwitzig waren, nervös, aber auf eine gute Art. Mark öffnete die Tür mit einem breiten, leicht doofen Grinsen. Ich ging rein und das Erste, was mir auffiel, war der Nullaufwand bei der Einrichtung, als wollten sie mir sagen, dass sie erst gestern eingezogen wären. Ich hätte es geglaubt. Es hatte dieses typische, erwachsene Männer, denen alles egal ist. Flair, ein riesiger Fernseher, ein Ledersessel, nur ein einziger Relax-Sessel. Keine einzigen Fotos oder Bilder an den Wänden. Ich dachte mir, du bist 35, Mann. Es wird Zeit, dass du aus dem Erstsemester Dorm-Style rauskommst. Er führte mich in die Küche, wo das Essen halb zubereitet war. Ich bot an zu helfen. Nichts Besonderes, nur Pasta mit irgendeiner Soße aus dem Glas. Während die Soße heiß wurde, setzten wir uns aufs Sofa und unterhielten uns eine Weile. Da hörte ich es. Ein lauter Schlag aus dem Flur, trocken und ziemlich alarmierend. Ich drehte mich zu Mark um und fragte: "Was war das?" Er zuckte nur mit den Schultern und sagte: "Keine Ahnung." Stand dann auf, um nachzusehen. Ich vermutete, dass Jordan wohl zu Hause war und etwas fallen gelassen hatte. Aber eine Minute später hörte ich laute Stimmen, Geschrei, kein Panikgeschrei. Aber es klang nach Streit. Ich saß da, versuchte nicht zu genau hinzuhören, aber es war unmöglich, es zu ignorieren. Mark kam nach einer Weile zurück, etwas verlegen, entschuldigte sich und murmelte, dass er und Jordan in letzter Zeit gestritten hätten und hoffte, dass der Abend ruhig bleiben würde. Ich sagte, es sei okay. Ehrlich gesagt war ich immer noch neugierig, wie der Abend verlaufen würde. Wir aßen am Küchentisch, aber die Stimmung hatte sich schon verändert. Das Gespräch wirkte erzwungen und Mark zappelte herum, als wäre er in seinen eigenen Gedanken gefangen. Ich vermutete, dass ihn der Streit mit seinem Mitbewohner noch beschäftigte. Dann hörte ich aus dem Flur das Quietschen einer sich öffnenden Tür. Plötzlich hörte man schwere Schritte direkt auf uns zukommen, als wolle jemand absichtlich Krawall machen. Und boom, da stand Jordan in der Küchentür und schrie Mark lautstark an. Mir wurde vor Fremdscham ganz schlecht. Ich erstarrte und hielt mein Wasserglas so fest, als könnte ich dadurch unsichtbar werden. Sie stritten sich direkt vor mir, als würde ich nicht existieren. Jordan stellte sich vor Mark, der noch nicht einmal vom Stuhl aufgestanden war. Einmal versuchte Mark aufzustehen, vielleicht um zu beruhigen oder sich zu wehren, wer weiß. Aber Jordan stieß ihn heftig zurück, sodass er wieder hinfiel. Dann griff Mark in einer wilden Bewegung nach dem Fleischmesser neben seinem Teller und hob es in Jordans Richtung. Jordan wich zurück und knurrte, »Willst du mich jetzt wirklich erstechen?« Aber Mark ließ das Messer nicht sinken, stand auf und ging mit erhobenem Messer auf ihn zu, schwang es nicht, aber es war trotzdem bedrohlich. Jordan wich zurück, die Hände halb erhoben, als könne er nicht glauben, was passierte, und endete in der Ecke an der Wand. Ich dachte immer noch, es sei vielleicht nur ein Bluff, dass Mark ihn erschrecken wollte, aber plötzlich gingen beide zu Boden. Mark lag oben. Ich konnte es aus meiner Perspektive nicht genau sehen, aber ich sah definitiv einen roten Fleck. Jemand blutete. Mir wurde übel. Ich war zu 90 sicher, dass Jordan beim Gerangel geschnitten wurde, obwohl es nicht absichtlich wirkte, aber trotzdem. Mein Date hatte gerade seinen Mitbewohner vor meinen Augen am Esstisch erstochen. Ich hatte nicht mal Zeit, das zu verarbeiten. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich da raus musste. Ich stand langsam auf und ging zur Tür. Als ich an ihnen vorbeiging, sah ich Jordan, wie er seinen Arm hielt. Blutbefleckt, aber nicht blutend. Es schien nicht ernst, aber es war sehr real. Ich hatte mehr als genug. Ich kam in den Flur, zog schnell meine Schuhe an. Und da stand Mark, zwischen mir und der Haustür, immer noch mit dem Messer in der Hand, mit Blut und allem. Er versuchte mit mir zu reden, sagte so etwas wie, »Warte, bleib, es ist alles okay.« Als könnten wir danach ganz entspannt weiter Wein trinken. Ich antwortete nicht, schob ihn einfach zur Seite und ging direkt raus. Draußen zitterten meine Hände so sehr, dass mir die Schlüssel aus der Hand fielen, als ich das Auto aufschließen wollte. Ich hörte Schritte hinter mir und bekam fast einen Herzinfarkt. Mark kam hinterher, rief meinen Namen und packte mich am Arm. Ich riss mich los und sprang ins Auto, als wäre es ein Rettungsboot, schlug die Türen zu, verriegelte und startete den Motor mit einem Adrenalinschub, der durch meinen Körper raste. Ich fuhr aus der Nachbarschaft, ohne auch nur in die Rückspiegel zu schauen. Während ich fuhr, fragte ich mich ständig, soll ich die Polizei rufen? Soll ich ihn anzeigen? Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr war ich überzeugt, dass beide verrückt waren. Wenn Jordan ihn anzeigen wollte, okay, aber ich war raus. Ich wollte mit diesem toxischen Chaos nichts zu tun haben. Und kein Witz. 3 Tage später schrieb Mark mir eine Nachricht, wann wir uns wiedersehen könnten, als wäre nichts passiert, als hätte ich nicht gesehen, wie er buchstäblich mit einem Messer auf jemanden losging. Ich antwortete nicht. Ich starrte auf mein Handy, völlig fassungslos, dass er denken konnte, ich würde ja sagen. Vielleicht stehen manche Leute auf Bad Boys, aber ich nicht. Wenn ein Typ seinen besten Freund erstechen kann, will ich nicht herausfinden, was er sonst noch anstellen könnte. Ich war nur ein junger Kerl, der vor ein paar Jahren die Schule beendet hatte, fühlte mich einsam und ziemlich verzweifelt. Ich kannte Dating-Apps, weil einige Freunde sie ausprobiert hatten, aber ich war skeptisch wegen der Horrorgeschichten, die ich über das Treffen von Fremden im Internet gehört hatte. Vielleicht hätte ich vorsichtiger sein und warten sollen, aber ich zweifelte daran, wegen meiner nerdigen Persönlichkeit auf natürliche Weise eine Freundin zu finden. Ich bin etwas introvertiert, bleibe lieber für mich und gehe selten aus. Also entschied ich mich, OkCupid auf mein Handy herunterzuladen, um zu sehen, ob ich ein Date finden könnte. Überraschenderweise hatte ich schnell ein Match mit jemandem. Ein Mädchen aus der Nähe benutzte die App ebenfalls. Sie beschrieb sich als extrovertiert und stolz, verzweifelt nach Gesellschaft. Ich war nicht wählerisch mit meinen Matches, wollte nur jemanden, der da war. Warnzeichen zu ignorieren war bei mir nichts Ungewöhnliches. Ich begann mit diesem Mädchen zu schreiben und irgendwann wollte sie zu mir nach Hause kommen. Mein Zuhause war nicht luxuriös, aber das schien sie nach kurzer Absprache nicht zu stören. Vielleicht war es besser, nicht zu viel darüber nachzudenken. Wir verstanden uns gut, spielten sogar zusammen Videospiele. Es schien, als könnte es funktionieren. Sie war entspannt und freundlich. Nach ein paar Wochen waren wir offiziell zusammen und gingen auf mehrere Dates. Sie lernte meine Freunde kennen, doch diese zeigten wenig Begeisterung für sie, was sie ausgeschlossen fühlen ließ. Nach und nach begann ich, meine Zeit zwischen ihr und meinen Freunden aufzuteilen. Es ist schwierig, wenn man wählen muss, denn sie mochte es nicht, alleingelassen zu werden. Später wurde mir klar, dass dieses Mädchen keine eigenen Freunde hatte, was ich zuerst als mögliches Warnsignal übersehen hatte. Ich versuchte, meinen Zeitplan so auszubalancieren, dass sowohl meine Freunde als auch sie berücksichtigt wurden. Doch bald hatte sie das Gefühl, ich würde ihr nicht genug Zeit widmen und ich musste meine Pläne erneut anpassen. Es kam so weit, dass ich meine Freunde seltener sah und mehr Zeit mit ihr verbrachte, um ihren Beschwerden aus dem Weg zu gehen. Ich vermisste sie, aber ich versuchte, sie glücklich zu machen und unsere Beziehung zu erhalten. Eines Tages zog sie zu mir, nachdem sie aus ihrer Wohnung rausgeworfen worden war. Sie hatte keinen anderen Ort zum Hingehen und ich sah nicht, wie das für mich ein Problem sein sollte. Anfangs war das Zusammenleben lustig, doch dann kippte alles. Was als spielerische Neckereien begann, eskalierte in ernsten verbalen Missbrauch, mit dem ich nicht gut umgehen konnte. Ich merkte, dass ich die Unterstützung meiner Freunde brauchte, um damit klarzukommen, also lud ich einen von ihnen ein, vorbeizukommen. Er konnte nur ein paar Stunden bleiben wegen der Arbeit, aber selbst dieser kurze Besuch war ihr zu viel. Sie schmollte die ganze Zeit in einem anderen Zimmer, verärgert, weil ich nicht da war, um ihre verbalen Angriffe zu ertragen. Als er ging, warf sie mir vor, dass ich mich nicht um sie kümmere und fliehen wolle. Ich fragte sie, warum sie nicht mit uns zusammen sein wollte, und sie behauptete, alle meine Freunde würden sie hassen. Egal wie sehr ich sie beruhigte, sie hörte nicht zu. Das war eine große rote Fahne, aber zu dem Zeitpunkt war es schon zu spät. Sie lebte bei mir und hatte keinen anderen Ort. Ich blieb und versuchte, an der Beziehung zu arbeiten, in der Hoffnung, dass sie wieder die nette Person werden würde, die ich am Anfang kennengelernt hatte. Leider passierte das nie. Ihr Verhalten eskalierte zu körperlicher Gewalt. Jedes Mal, wenn ich etwas sagte oder tat, das ihr nicht gefiel, schlug sie mich. Ich sagte ihr, dass das inakzeptabel sei und sie aufhören müsse, wenn sie bleiben wolle. Das nahm sie nicht gut auf und versuchte zu streiten, aber ich blieb standhaft. Ich wollte, dass sie aus meinem Leben verschwindet. Zum Glück stimmte sie zu, zu gehen. Sie erwähnte sogar, jemand anderen gefunden zu haben und einen anderen Ort zum Wohnen. Erleichtert sagte ich ihr nur, dass sie gehen solle, und das tat sie. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört oder gesehen. Die nächste Frau, die ich über die App kennenlernte, schien anders zu sein. Sie war lieb und viel ruhiger als die erste. Sie erhob nie die Stimme oder sagte Dinge, um mich zu verletzen. Ich öffnete mich ihr und erzählte von meinen früheren Erfahrungen, einschließlich wie meine Ex mich von meinen Freunden entfremdet hatte. Sie versprach, sich niemals so zu verhalten, aber es stellte sich heraus, dass sie andere Wege hatte, mich zu manipulieren. Alles schien perfekt, bis klar wurde, dass sie mich nur wegen eines Platzes zum Wohnen benutzte. Ihr endgültiger Plan war, dass ich sie zum Haus ihrer Eltern fahre und sie sich dann von mir trennt. Ich, unwissend, genoss ihre Gesellschaft, ohne ihre wahren Absichten zu erkennen. Dann war da noch ihr Bruder. Eines Tages tauchte er ohne meine Zustimmung bei mir auf und suchte ein Versteck für ein paar Tage. Sie ließ ihn bleiben. Er brachte Drogen in mein Haus und konsumierte sie dort. Das ging monatelang so, bis ich ihn schließlich konfrontierte und verlangte, dass er geht. Er drohte mir mit Gewalt, was beängstigend war. Wie war mein Leben nur so geworden? Warum litt ich so? Meine Freunde sagen jetzt, mein Fehler war, diese Leute zu schnell einziehen zu lassen. Da stimme ich zu. Ich war naiv und habe zu leicht vertraut. Leider ging ihr Bruder nicht still und leise. Er kam immer wieder zurück und verursachte Ärger. Er warf Dinge auf mein Haus, beschädigte es und begann Kämpfe mit mir im Garten. Ein endloser Albtraum. Die Situation verschlimmerte sich noch, als ich ihn festnehmen ließ. Sie spielte mit meinen Ängsten und deutete an, dass er nach dem Gefängnis zurückkommen würde, um mich zu holen. Um dieser Bedrohung zu entkommen, schlug sie vor, zu ihren Eltern im Norden zu ziehen. Ich sprach mit ihnen, die zögerten, aber schließlich erlaubten sie uns zu bleiben. Ich kündigte meinen Mietvertrag und wir zogen um. Doch nur 3 Tage nach unserer Ankunft machte sie einen Tumult, der dazu führte, dass ich rausgeworfen wurde. Ich hatte das Gefühl, dass sie und ihre Eltern mir wegen der Festnahme ihres Bruders eine Falle gestellt hatten. Sie verdrehte die Geschichte und erzählte ihren Eltern, ich hätte alle früheren Konflikte angefangen, was dazu führte, dass ihr Bruder Kaution brauchte. Sie ließen mich im Stich, nachdem ich durch mehrere Bundesstaaten gefahren war, nur um verraten und verlassen zu werden. Am Boden zerstört beschloss ich, zurück zu meinen Eltern zu gehen, um Unterstützung zu bekommen. Sie nahmen mich auf, aber die Scham darüber, wie alles verlaufen war, lastete schwer auf mir. 6 Monate später, als ich mich stabiler fühlte, dachte ich darüber nach, wieder alleine zu leben. Aus dem Nichts meldete sich meine Ex-Freundin, entschuldigte sich und wollte, dass ich zurückkomme. Ich ignorierte sie, da ich vermutete, dass ihre Eltern sie rausgeworfen hatten und sie nun verzweifelt war. Das war das letzte Mal, dass ich von ihr hörte. Seitdem habe ich geschworen, keine Dating-Apps mehr zu benutzen. Wenn ich jemanden kennenlernen will, dann in der realen Welt, wo ich mich auf mich selbst und meine Wünsche konzentrieren kann. Meine Freunde waren zuerst verärgert über meinen plötzlichen Weggang, aber sie haben mir vergeben. Die Erfahrung hat mich gelehrt, wie wertvoll echte Freundschaften sind und was es kostet, sie für unsichere Abenteuer aufzugeben. Jetzt geht es mir gut. Ich konzentriere mich auf mein eigenes Glück. Auch wenn ich keine Freundin habe, habe ich verstanden, dass sie nicht so essentiell ist, wie ich früher dachte. Gesellschaft ist schön, aber nicht notwendig. Ich bin zufrieden damit, Single zu bleiben und das Risiko zu vermeiden, wieder in ähnliche Fallen zu tappen. Ich schätze, es war unvermeidlich. Ich wagte mein Glück mit einer Dating-App namens OkCupid, die im Nachhinein vielleicht keine besonders kluge Entscheidung war. Die meisten Menschen finden ihren Partner auf traditionelle Weise, aber ich ließ mich von meinem Freund Mike überreden, der bereits in die Welt des Online-Datings eingetaucht war. Trotz der Erfolgsgeschichten, die kursierten und zu schön schienen, um wahr zu sein, merkte ich schnell, dass die Leute auf solchen Plattformen oft vortäuschen, jemand anderes zu sein. Als ich schließlich mein Profil erstellte, war ich so aufgeregt wie ein Kind in einem Süßigkeitenladen. Ich beschrieb mich einfach. Ein 19-jähriger Junge, der jemanden Interessanten sucht, mit dem er Zeit verbringen kann. Ich hoffte, das würde ausreichen, um die Aufmerksamkeit von jemandem zu erregen. Anfangs war mein Posteingang verzweifelt leer. Die erste Antwort, die ich bekam, war ein trockenes Nein, nachdem ich den ersten Schritt gemacht hatte. Das tat weh. Ich war weder hässlich noch sonderbar, einfach nur ein normaler Typ. Ich versuchte, es mir nicht zu Herzen zu nehmen und machte weiter. Ein paar Tage später schrieb mir ein Mädchen namens Anna. Sie erwähnte, dass sie Ärztin werden wolle, aber finanzielle Probleme habe. Ich ermutigte sie, ihre Träume zu verfolgen, doch sie schien voller Ausreden zu sein, warum das unmöglich sei. Als wir uns besser kennenlernten, erzählte Anna, dass sie gerade eine turbulente Beziehung beendet hatte und einen Neuanfang suchte. Ich gestand ihr, dass ich noch nie eine ernsthafte Beziehung gehabt hatte und hoffte, jemanden Besonderen zu finden. Obwohl wir uns gut verstanden und monatelang schrieben, waren wir vorsichtig, uns persönlich zu treffen. 4 Monate später entdeckten wir eine seltsame Zufälligkeit. Wir wohnten nur 3 Häuser voneinander entfernt, hatten uns aber nie begegnet. Trotz der Nähe kannte ich meine Nachbarn kaum, da ich lieber zu Hause blieb. Es war kurios, dass Anna und ich Nachbarn waren und dennoch Fremde. Wir beschlossen, uns an einem beliebten Treffpunkt der Jugendlichen im Ort zu treffen, einem Ort, den ich kaum je besuchte. Bald verbrachten wir dort die Wochenenden, integrierten uns allmählich ins soziale Leben und fanden gemeinsame Freunde. Das Leben schien wunderbar. 1 Jahr nach Beginn unserer Beziehung dachte ich ernsthaft darüber nach, Anna einen Heiratsantrag zu machen. Wir hatten beide feste Jobs und alles schien gut zu laufen. Doch eines Nachmittags rief sie mich an, klang verzweifelt und zögerlich und legte dann abrupt auf. Ich schrieb ihr und bot an zu reden, wenn sie bereit sei, doch sie antwortete nie. Wochen später, als ich sie wieder sah, wirkte sie tief verstört. Im Laufe der Zeit, während sie scheinbar wieder zu Kräften kam, änderte sich ihr Verhalten dramatisch zum Schlechteren und wurde zunehmend feindselig. Annas Ausbrüche und Aggressivität verschlechterten sich. Sie schrie mich grundlos an und schlug mich, wann immer ihr danach war. Diese Veränderung war erschreckend und sie weigerte sich, ihr Verhalten zu erklären. Es gab keine Rechtfertigung für ihr Verhalten und mit jedem Missbrauchsfall wurde mir klarer, dass unsere Beziehung nicht weitergehen konnte. Sie tat so, als sei alles normal, ohne jemals ihre Gewaltbereitschaft anzuerkennen. Ich verstand, dass eine Liebesbeziehung unter diesen Umständen unmöglich war und entschied mich, Schluss zu machen. Die Trennung fand in einem Park während eines Treffens mit Freunden statt, was die Situation nur verschlimmerte, denn sie griff mich öffentlich an. Die Reaktionen unserer Freunde waren geteilt. Einige verstanden, warum ich sie verlassen musste, andere stellten sich auf ihre Seite und warfen mir vor, ihre Krise provoziert zu haben. Ihre Urteile schmerzten mich, doch ich versuchte, darüber hinwegzukommen. Der Vorteil war, dem Missbrauch zu entkommen. Aber der Preis war, viele Freunde zu verlieren, da unser Freundeskreis nach der Trennung zerbrach. Anna zog weg und verschwand aus meinem Leben. Es dauerte Wochen, bis ich mich erholte, aber schließlich kehrte ich zu OkCupid zurück, in der Hoffnung, die entstandene Leere zu füllen. Ich kam mit einem neuen Mädchen namens Ella in Kontakt, die mich anschrieb. Sie war offen und enthusiastisch, obwohl ich zunächst zurückhaltend war, persönliche Details zu teilen. Von Anfang an sprach sie über ihre psychischen Probleme, einschließlich sozialer Angst, was ich anfangs nicht als so schlimm empfand. Wir schrieben fast 1 Jahr, bevor wir uns persönlich trafen. Als es endlich soweit war, hatte ich das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Sie war im realen Leben ruhiger als online, aber immer noch die Person, die ich kennengelernt hatte. Mit der Zeit mochte ich sie und wir begannen uns zu treffen, obwohl Besuche wegen der Entfernung und steigender Benzinpreise schwierig waren. Sie war verständnisvoll, wenn ich nicht reisen konnte, aber die Beziehung wurde kompliziert, als ich meinen Job verlor, was die Treffen noch schwieriger machte. Sie, die bei ihren Eltern wohnte und kaum das Haus verließ, war frustriert, weil wir uns nicht oft sehen konnten. Obwohl ich ein Auto hatte, weigerte sie sich, zu mir zu kommen, und ihre Beschwerden wurden lauter, als ich ihr meine finanziellen Einschränkungen erklärte. Nach einer langen Abwesenheit online, nach Streit wegen unserer Treffen, meldete sich Ella mit anderem Tonfall zurück. Es war offensichtlich, dass sie sich vernachlässigt fühlte. Als ich vorschlug, dass es vielleicht besser wäre, getrennte Wege zu gehen, geriet sie in Panik und drohte sich zu verletzen, wenn ich sie verlassen würde. Ich warnte sie entschieden, diese Drohung nicht zu wiederholen und machte klar, dass ich im Notfall die Behörden einschalten würde. Zum Glück tat sie das nie wieder, was meine Vermutung bestätigte, dass es nur eine leere Drohung war. Ich war fest entschlossen, mich nicht mehr manipulieren zu lassen und beendete die Sache endgültig, indem ich sie blockierte. Doch das Martyrium endete nicht dort. Wochen nach der Trennung begannen beunruhigende Vorfälle an meinem Haus. Ich wohnte an einer stark befahrenen Straße und schrieb die nächtlichen Störungen zunächst zufälligen Vandalismusakten zu. Doch die Situation wurde persönlich, als ich etwas Vertrautes vor meiner Tür fand. ein Gelarmband, von dem ich wusste, dass es Ella gehörte. Die nächtlichen Störungen eskalierten, bis jemand Steine auf meine Fenster warf und eines zerbrach. Der unheimlichste Vorfall war, als jemand schreckliche Worte mit Sprayfarbe an meine Tür schrieb. Als ich ein weiteres Armband von Ella in der Nähe meiner Tür fand, waren meine Verdachtsmomente bestätigt. Ich entsperrte sie vorübergehend, um sie mit dem Vandalismus zu konfrontieren. Ihre Antwort war voller Wut und Verwirrung. Sie fragte, warum ich sie nicht mehr liebte. Ich machte ihr klar, dass ihr manipulierendes und egoistisches Verhalten inakzeptabel sei und brach den Kontakt dauerhaft ab. Die Situation eskalierte, als ich die Polizei rufen musste. Ella erschien vor meinem Haus, diesmal mit einem Messer bewaffnet, und verlangte, dass ich herauskomme, um mich ihr zu stellen. Trotz ihrer Einschüchterungsversuche blieb ich drinnen, sicher, aber erschüttert. Die Situation endete, als die Polizei eintraf und sie festnahm, während sie versuchte zu fliehen. Nach dieser erschreckenden Begegnung löschte ich mein Profil auf der Dating-App vollständig und entschied mich für eine Weile vom Liebesleben zurückzuziehen. Rückblickend verstand ich, dass beide Beziehungen gefährlich toxisch geworden waren. Meine Eltern, die mich jederzeit unterstützten, waren sich einig, dass es richtig war, die Polizei einzuschalten. Auch wenn es mir wehtat, dass Ella möglicherweise Zeit im Gefängnis verbringen muss, ließ ihr Verhalten mir keine andere Wahl. Ich hoffe immer noch, dass sie über ihr Verhalten nachdenkt und sich zum Besseren ändert. Für mich haben die Narben dieser Begegnungen mich misstrauisch gemacht, wieder ins Dating einzusteigen. Vielleicht brauche ich mehr Zeit, bevor ich mich bereit fühle, es erneut zu versuchen. Doch im Moment konzentriere ich mich darauf, zu heilen und weiterzumachen. Als ich 19 Jahre alt war, traf ich mich zu einem ersten Date mit einem Jungen, den ich in einer örtlichen Bowlingbahn kennengelernt hatte. Damals suchte ich immer Ausreden, um das Haus zu verlassen. Meine Eltern stritten sich oft, was das Zuhause sehr unangenehm machte. Der ständige Stress und das Geschrei schufen eine schlechte Atmosphäre für jemanden in meinem Alter. Also versuchte ich, so viel wie möglich draußen zu sein. Ich ging mit Freunden aus, übernachtete von Freitag bis Montag bei ihnen und sogar in Hotels. Dates waren eine weitere Ausrede, um nicht zu Hause schlafen zu müssen. Die Zeiten waren sehr schwierig. Bei einem dieser Dates traf ich diesen Jungen nach unserem Treffen in der Bowlingbahn. Wir begannen zu reden und tauschten Telefonnummern aus. Wir vereinbarten, uns nur zu zweit zu treffen. Wir planten nichts Ausgefallenes, da wir zu jung waren, um in Bars zu gehen. Wir dachten, es wäre lustig, zu Walmart zu gehen, ein paar Snacks und Essen zu kaufen und dann in den nahegelegenen Park zu gehen. Ich hatte ihn nur einmal zuvor gesehen, aber er schien nett zu sein und gab mir keinen Grund, etwas Schlechtes zu vermuten. Ich hatte schon immer einen guten Instinkt, den Charakter von Menschen zu beurteilen. Wegen der ständigen Anspannung zu Hause hatte ich gelernt, die Emotionen meiner Eltern sehr gut zu lesen. Ich wusste, wann mein Vater wütend und kurz davor war, auszubrechen, und konnte erkennen, wenn meine Mutter gestresst oder ängstlich war. Das half mir, das Verhalten anderer schnell zu verstehen, und ich konnte normalerweise unterscheiden, wer echt war und wer nicht. Dieser Junge strahlte eine authentische Atmosphäre aus. Also hatte das, was später bei unserem Date geschah, nicht wirklich etwas mit ihm zu tun. Nach unserem Besuch bei Walmart fuhren wir mit seinem Pickup zum Park. Der Park hatte eine Skateanlage mit einer großen gebogenen Struktur, die von Skatern genutzt wurde. Den offiziellen Namen dieser Anlagen habe ich nie gelernt, da Skateboarden mich nie interessiert hat. Wir setzten uns in der Nähe, im Dunkeln. Der Park war leer. Still und komplett dunkel, was ihn etwas unheimlich machte. Ich aß eine Tüte Cheetos, ohne mir Sorgen um meinen Atem vor ihm zu machen. Heute finde ich das lustig. Ich glaube, er trank eine Limonade, obwohl meine Erinnerung etwas verschwommen ist. Aber ich erinnere mich an das Geräusch, wie er die Dose öffnete, während wir dort saßen. Die Nacht um uns herum war seltsam still. Es wehte eine kühle Brise, aber nicht zu kalt, die sich angenehm anfühlte. Ich trug eine Jacke, Jeans und bequeme Schuhe. Wir saßen mit den Beinen über den Rand der Skateanlage baumelnd und aßen unsere Snacks, als wir plötzlich Geräusche aus den Büschen und Bäumen hinter uns hörten. Zuerst war es nur ein leises Geräusch, wie etwas, das sich heimlich zwischen den Blättern bewegte. Ich schaute zu Tom, der zu meiner Rechten saß. Er hörte auf, seine Limonade zu trinken und stellte sie zwischen uns ab. Langsam drehte er seinen Kopf in Richtung des Geräuschs, um zu sehen, was im Dunkeln war. Für ein paar Sekunden hörte das Geräusch auf. Dann, ganz deutlich, hörten wir etwas oder jemanden aus den Büschen kommen. Das Geräusch war schwer, wie das eines großen Tieres oder, schlimmer, einer Person. Tom sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ich hatte das Essen meiner Cheetos aufgehört und meinen Kiefer angespannt vor Angst.
»Wahrscheinlich ist es nur eine Katze«, versuchte Tom, mich zu beruhigen, obwohl seine Stimme unsicher klang. »Oder vielleicht ein Hund.«
Aber dieser Vorschlag schien wenig überzeugend angesichts der schweren Geräusche. Es war fast Mitternacht und wir hatten kein Licht bei uns. Unsere Augen hatten sich ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt, nur vom fast vollen Mond unterstützt, der die offene Fläche um uns herum beleuchtete, aber nicht die dichten Büsche hinter uns. Was auch immer dort war, blieb im Schatten verborgen, unmöglich klar zu sehen. Wir blieben noch ein paar Minuten still. Keiner traute sich weiter zu essen. Die entspannte Atmosphäre unseres Dates hatte sich komplett verändert. Wir fühlten uns angespannt, als ob wir beobachtet würden oder jemand sich heimlich näherte. Plötzlich begann das Geräusch wieder, diesmal lauter und anders. Tom schwor, etwas habe sich schnell von einem Busch zum anderen bewegt. Er atmete kurz und schwer und ich wusste, dass er Angst hatte.
»Hast du das gesehen?«
flüsterte er mit zitternder Stimme.
»Da ist definitiv etwas.«
Die Spannung war spürbar und jedes Geräusch schien im Schweigen des Parks verstärkt. Wir blieben still, atmeten fast nicht und spitzten die Ohren, um jede Bewegung wahrzunehmen. Das Gefühl von Angst wuchs mit jeder Minute, während wir merkten, dass das keine einfache Störung eines Abends draußen war. Etwas Beunruhigendes lauerte, versteckt in der Dunkelheit, direkt außerhalb unserer Sicht. Tom stand schnell auf, schnappte sich seine halbvolle Limonadendose und warf sie in die Büsche, in der Hoffnung, das zu erschrecken, was auch immer dort war. Aber es gab keine Reaktion. Kein Tier, das weglief. Nichts. Da schlug ich vor, dass wir wohl besser gehen sollten. Schnell sammelten wir unsere verstreuten Snacks ein, packten sie in seine Tasche und gingen zurück zu seinem Pickup. Der Parkplatz war nur wenige Schritte von der Skateanlage entfernt, vielleicht 10 Meter. Als wir beim Pickup ankamen und die Tasche im Kofferraum verstauten, blickte ich zu den Büschen. Dort stand eine Gestalt, verkleidet als Clown, die ein etwa 50 Zentimeter langes Machete hielt. Die Klinge glänzte im Mondlicht und schien mit Blut bedeckt zu sein. Tom schrie auf, der lauteste Schrei, den ich je gehört habe. Ein Schrei voller Angst, als fürchtete er wirklich um sein Leben. Verzweifelt suchte er nach seinen Schlüsseln, um die Fahrertür zu öffnen. Ich geriet ebenfalls in Panik. Mein ganzer Körper zitterte unkontrollierbar. Ich konnte kaum stehen, vor Angst gelähmt. Toms Pickup war ein altes Modell, wahrscheinlich aus den 90er Jahren, ohne automatische Schlösser. Es fiel ihm schwer, den Schlüssel ins Schloss zu stecken, weil er so zitterte. Ich duckte mich hinter den Pickup und schaute immer wieder zum Clown, der unheimlich still blieb und uns nur beobachtete. Es kam mir nicht einmal in den Sinn, dass das ein Scherz sein könnte. Es war weder Halloween noch der 1. April und keine Kameras waren zu sehen. Das fühlte sich viel zu real an. Endlich gelang es Tom, die Tür zu öffnen. Er riss sie auf, suchte im Handschuhfach und zog eine Pistole heraus. Innerhalb von Sekunden begann er, auf den Clown zu schießen. Der Clown duckte sich schnell und versteckte sich wieder in den Büschen. Nach ein paar Schüssen hörte Tom auf, warf die Waffe zurück ins Handschuhfach und rief mir zu, ich solle in den Pickup steigen. Ich sprang auf den Beifahrersitz und wir schlossen die Türen schnell. Tom gab Gas und wir fuhren mit Höchstgeschwindigkeit aus dem Park. Wir fuhren ohne anzuhalten und ignorierten alle Stoppschilder. So fuhren wir etwa 20 Minuten lang. Ich weiß, das war nicht richtig, aber wir hatten zu viel Angst, um langsamer zu werden. Wir hatten das Gefühl, unser Leben sei in echter Gefahr. Ich weiß nicht, was dieser Clown vorhatte oder dachte, aber diese Nacht ist bis heute die beängstigendste Erfahrung meines Lebens. Interessanterweise war es eines meiner ersten Dates, und der Junge, mit dem ich zusammen war,
hat mir vielleicht das Leben gerettet. So fuhren wir etwa 20 Minuten lang. Ich weiß, das war nicht richtig, aber wir hatten zu viel Angst, um langsamer zu werden. Wir hatten das Gefühl, unser Leben sei in echter Gefahr. Ich weiß nicht, was dieser Clown vorhatte oder dachte, aber diese Nacht ist bis heute die beängstigendste Erfahrung meines Lebens. Interessanterweise war es eines meiner ersten Dates, und der Junge, mit dem ich zusammen war, hat mir vielleicht das Leben gerettet. Als ich im Frühling letzten Jahres meinen Job verlor, lud ich Bumble nur herunter, um mich abzulenken. Es war nichts Ernstes, ich suchte nichts Tiefgründiges, ich brauchte einfach nur ein Hobby. Eine Woche später hatte ich ein Match mit einem Typen namens Max. Sein Profil sah aus, als käme es von einem anderen Planeten. Yachten, Bergresorts, Champagnergläser neben Hubschrauberfenstern. Jedes Foto wirkte bearbeitet, aber seine Nachrichten nicht. Er schrieb zuerst: Was ist dein Lieblingsfilm für einen regnerischen Tag? Ich lächelte. Wir redeten über absurde Komödien, Kindheitsfilme, thailändisches Essen und darüber, wie Knoblauchnaan besser ist als normales Naan. 2 Tage später schickte er mir einen Reservierungslink für ein Steakhouse, das ich nur aus Artikeln über Promi-Restaurants kannte. Ich dachte, es sei ein Scherz. Er bestätigte, dass es ernst gemeint war. 20 Uhr, ich warte an der Bar auf dich, schrieb er. Ich wollte fast 10-mal absagen, bevor ich reinging. Der Laden roch nach Butter und poliertem Holz. Ich fühlte mich, als wäre ich in einem Film. Max fiel auf, nicht weil er protzig war, das war er nicht, sondern weil er dorthin zu gehören schien. Selbstbewusst, aber nicht laut. Er gab mir einen leichten Kuss auf die Wange und zog mir einen Stuhl heran. Wir redeten. Nun ja, er redete. Ich nickte nur. Er erzählte von seinem Start-up. Irgendwas mit Logistik und künstlicher Intelligenz. Ich verstand die Hälfte nicht, aber es war interessant. Als er mich fragte, erzählte ich ehrlich, ich hatte in der Betriebsabwicklung eines mittelständischen Unternehmens gearbeitet, meinen Job durch Sparmaßnahmen verloren und ein paar freiberufliche Jobs, aber nichts Stabiles. Er zuckte nicht mit der Wimper, sagte nur, jeder kluge Mensch, den ich kenne, wurde mindestens einmal gefeuert. Wir trafen uns noch 3-mal. Jeder Ort war teurer als der vorherige. Ein verstecktes Sushi-Restaurant hinter einer unbeschrifteten Tür, eine Dachbar mit Dresscode und schließlich ein privater Speiseraum in einem französischen Lokal, wo der Kellner nur leise zu uns sprach. Max bezahlte immer. Einmal bot er an zu zahlen. Er lachte nicht spöttisch. Eher so, als würde das nie passieren. Ich begann mich zu entspannen. Vielleicht war er einfach einer dieser reichen Typen, die es lieben, zu verwöhnen. Vielleicht hatte ich Glück. Die Nachrichten zwischen den Dates waren kurz, aber herzlich. Ein Link zu einem Lied, ein Selfie aus dem Fitnessstudio, ein lustiges Meme. Er war nicht aufdringlich. Wenn ich spät antwortete, erwähnte er es nicht. Ich fing an, öfter aufs Handy zu schauen, erzählte sogar einer Freundin von ihm. Sie fragte, ob ich ihn gegoogelt hätte. Hatte ich nicht. Als ich es tat, fand ich allgemeine Artikel über seine Firma und eine Veranstaltung in Dubai. Alles schien real. Eine Woche nach unserem 4. Date schrieb er, »Willst du etwas Verrücktes machen?« Ich antwortete mit einem Lach-Emoji. Er schickte einen Screenshot einer Reservierung. Eine Helikoptertour über die Stadt bei Sonnenuntergang, mit Wein inklusive. Preis? Knapp über 10.000. »Bist du dabei?« fragte er. Ich sah auf den Bildschirm. Es wirkte unwirklich. »Das ist verrückt!« schrieb ich. Er antwortete mit einem Zwinker-Emoji. Verrückt, aber lustig. Morgen um 18 Uhr. Ich hole dich um 17 ab. Ich zögerte. Mein Magen zog sich zusammen. Ich muss kurz überlegen. Ich hab Kopfschmerzen, schrieb ich. Klar, antwortete er. Aber zöger nicht zu lange. Die Slots werden freigegeben. Stunden später checkte ich meine E-Mails. Ein Ticket von der Hubschrauberfirma war angekommen, auf meinen vollständigen Namen. Ich hatte nirgendwo meine Daten eingegeben. Es stand voll bezahlt und in den Notizen, Max hat bezahlt. Gast, mein Name. Ich prüfte die Reservierung. Sie war echt. Mein Name stand auf der Gästeliste. Ich schrieb ihm, warum steht die Reservierung auf meinen Namen? Er antwortete schnell. So war es einfacher. Du musst nur deinen Ausweis zeigen, falls sie danach fragen. Du kannst immer noch entscheiden, ob du mitkommst. Das hielt mich auf. Wenn ich nicht ging, gab es dann eine Strafe? Würde ich gesperrt werden? War das wichtig? Ich starrte lange auf den Bildschirm. Der Preis hallte in meinem Kopf nach. $10,000 für eine Fahrt. Ich stand auf, machte Tee und las die E-Mail erneut. AGB, Stornierungsbedingungen, Pflichten des Gastes, alles auf meinen Namen. Mir wurde kalt. Ich sagte mir, so lebten reiche Leute, schnelle Entscheidungen, keine Bürokratie. Max war einfach effizient, das bedeutete nichts, aber ich antwortete nicht. In der Nacht schrieb ich, ich glaube, ich brauche eine Pause. Er rief sofort an, als er die Nachricht sah. Kein Gruß, seine Stimme war angespannt, wie in einer Verhandlung. Ich will mein Geld zurück. Alles. Du hast Dienstleistungen akzeptiert, das bringt Verantwortung mit sich. Ich lachte, halb nervös, halb weil ich dachte, er macht Witze. Im Ernst? Wenn du mir das Geld nicht zurückgibst, sehe ich dich vor Gericht, sagte er. Dann legte er auf. In dieser Nacht hörte mein Telefon nicht auf zu klingeln. Erst Nachrichten, dann Screenshots von Quittungen. Jedes Dinner, der Wein, die Tour. Jeder Betrag hatte eine Notiz. Auf Wunsch, mündlich bestätigt. Die Gästin bestand darauf. Er stellte es so dar, als hätte ich alles verlangt. Ich blockierte ihn, aber die Nachrichten kamen über WhatsApp, Telegram, sogar LinkedIn. Ich änderte Einstellungen, machte Accounts privat. Mehr Screenshots, mehr Beweise. Er spannte die Geschichte so gut, dass ich anfing, mich zu fragen, was ich bei den Dates eigentlich gesagt hatte. Am nächsten Tag war ich zu nervös, um rauszugehen. Ich hatte nicht geschlafen. Ich stand vor der Tür und hörte, nur um sicher zu gehen. Um 8 Uhr morgens öffnete ich, um Essen zu kaufen, und trat fast auf einen Manila-Umschlag. Ohne Absender. Drinnen war die Helikopterreservierung ausgedruckt, mein Name fett gedruckt und mit rotem Marker, Zahlung. Da hörte ich auf, es zu bagatellisieren. In dieser Nacht rief mich eine unbekannte Nummer an. Eine männliche, ruhige Stimme las 3 Adressen vor. Das Haus meiner Eltern, die Wohnung meines Bruders, die meiner besten Freundin. »Soll ich sie danach anrufen?«, fragte er. Ich sagte nichts, legte auf, schnappte meine Jacke und rannte zur nächsten Polizeistation. Der Beamte hörte still zu, dann fragte er, »Wusstest du, dass Max bereits in unserem System steht?« Er drehte den Bildschirm. 7 Anzeigen im letzten Jahr. Betrug, Erpressung, Identitätsmissbrauch. Immer dasselbe Vorgehen. Luxusdates, falsche Intimität, finanzielle Fallen. Während ich das verarbeitete, erschien eine Benachrichtigung. Passwort zurücksetzen in deinem E-Mail-Account. »Hast du das angefordert?«, fragte er. »Nein.« Er erfasste den Vorfall und verfolgte den Anbieter. Ich rief meine Bank an und sperrte meine Karten. Jemand hatte versucht, eine davon an diesem Morgen in einem Juweliergeschäft zu benutzen. Ich verbrachte die Nacht bei einer Freundin. Jede Stunde schaute ich aus dem Fenster. Jeder Schatten ließ mich zusammenzucken. Eine Woche später rief der zuständige Ermittler an. Max war verhaftet worden. Nicht wegen meiner Anzeige, sondern wegen eines Falls einer anderen Frau in einer anderen Stadt. Ihre Geschichte klang fast identisch. Sie hatten die Puzzleteile zusammengefügt. Ich ging zur Aussage, übergab alle Nachrichten, Screenshots und den Umschlag. Der Ermittler war direkt. Max benutzte Varianten seines echten Namens. Er war nicht reich. Er nahm Kredite im Namen seiner Dates auf, benutzte persönliche Informationen, die er bei den Treffen bekam. Die teuren Dinner zahlte er mit Geld aus kurzfristigen Kreditbetrügereien und Karten unter falschen Namen. Die Helikopterreservierung war echt, bezahlt mit einer Karte, die nicht ihm gehörte. Mein Name auf der Reservierung war kein Liebesbeweis, sondern Köder. Wenn etwas schief ging, würde ich haften. Noch am selben Tag erließen sie eine einstweilige Verfügung. Der Prozess war in 2 Monaten angesetzt. Bis dahin sollte ich wachsam sein, Aufzeichnungen führen und auf nichts reagieren, egal wie harmlos es schien. Ich löschte alle Apps, änderte alle Passwörter. Ich fing an, nur noch Bargeld zu benutzen und nur bekannte Orte zu besuchen. Keine versteckten Bars oder privaten Köche mehr. Jetzt trinke ich billigen Kaffee aus Pappbechern und sitze immer so, dass ich zur Tür sehe. Jedes Mal, wenn mein Telefon klingelt, zucke ich zusammen. Wenn etwas zu großzügig, zu schnell, zu einfach scheint, ist es meistens nicht so. Am Ende bezahlt man immer.
Manchmal mit Geld, manchmal mit der eigenen Sicherheit.